Herzlich willkommen. Ich würde alle einladen, die interessiert am Vortrag sind, ruhig noch ein bisschen nach vorne zu kommen. Ich weiß nicht, wie gut man das hören kann, sonst macht es euch bequem und wir beginnen jetzt. Wir sind Micha und ich. Ich bin Rico. Ich habe den Verein Gesellschaftsspiele mitgegründet. Wir glauben, dass Fußball frei von Diskriminierung sein kann oder sein sollte. Was wir genau machen, darüber werden wir nachher noch ein bisschen was erzählen. Wir haben jetzt, glaube ich, ungefähr eine Dreiviertelstunde. In dieser Dreiviertelstunde werden wir so einen kleinen Mix. Fußball-Fusion ist an sich ein sehr vermintes Gebiet. Warum das so ist, dazu werde ich gleich was sagen. Wir haben uns das so vorgestellt, wir erzählen kurz was, weil jetzt einfach gerade Weltmeisterschaft ist. Wir erzählen was zur Weltmeisterschaft an sich, wir erzählen was zur FIFA. Aber unser Schwerpunkt soll auf Deutschland und die deutschen Fans liegen. Und dann kommen wir zu unserem Verein und erzählen, wie wir es machen oder wie es sein könnte. Ja, erstmal will ich mich nochmal bedanken, dass wir überhaupt hier sein dürfen. Das ist tatsächlich ein bisschen spektakulär. Fusion und Fußball war ein Ding, was ehrlich gesagt nie zusammengepasst hat. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren hat mir mal angeboten, Fußball-Ding hier zu machen. Da kam eine ganz rüde E-Mail zurück. Fußball interessierte keine Sau. So, okay. Gekauft. Und auch aus eigenen Erfahrungen weiß ich, wenn Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften hier war, und komischerweise war häufiger das Timing so, dass das parallel fiel, dass es immer eine merkwürdige Nummer war. Also natürlich die meisten Leute, die hier sind, haben keinen Bock auf Deutschland oder keinen Bock auf Fußball oder beides so, völlig legitim so, das geht uns ähnlich. Aber es führte dann doch zu merkwürdigen Situationen, dass es doch ein paar Leute gab, die quasi heimlich in ihrem Bungalow oder in ihrem Camper geguckt haben, die den Ton leise gemacht haben. Eine der skurrilsten Situationen, die ich selbst erlebt habe, war, da hat, glaube ich, Deutschland Halbfinale oder irgendwie sowas gespielt, ich weiß es nicht. Da hat die Freiwillige Feuerwehr hier drei Orte weiter, hat ein Public Viewing angeboten, hat vermutlich einfach das für ihre Kameraden und Kameradinnen angeboten, haben dann mit 20, 30 Leuten gerechnet. Und dann waren da 200 Leute, ich möchte mal sagen, die Verstoßenen der Fusion, die dort heimlich geguckt haben und dann nie wieder zurückkamen, als ob nichts gewesen wäre. Positiver Effekt, wie ich mitbekommen habe, sind auch zwei, drei Deutschland-Fahnen dort runtergefallen, auch auf der Fusion gelandet. Ich weiß, es gab hier Stände, wo es Free Cocktails für Deutschland-Fahnen gegeben hat. Aber ja, wir merken, es ist halt, es passt nicht so richtig. Fusion und Fußball und Fusion und Deutschland schon mal gar nicht so. Und deshalb sind wir heute hier. Wir sprechen ein bisschen darüber, wir erzählen euch ein bisschen was. Das soll aber gar nicht so ein krasser Monolog werden. Ehrlich gesagt wollen wir lieber mit euch sprechen. So. Wie seht ihr das? Wie ist das so, wenn eure Freundin, euer Freund sagt, lass uns Deutschland gucken gehen? Gibt es ein unverkrampftes Verhältnis zu Deutschland? Das sind Fragen, da haben wir auch nicht per se eine Antwort drauf. Wir haben eine verschiedene Meinung zu, aber wir möchten natürlich hören, wie ihr das seht. Genau, also erstmal hier ans Publikum, vielleicht mal Hand hoch oder Bier hoch, wer sich denn überhaupt für Fußball interessiert oder wer einen Verein hat. Okay, sind ein paar. Wer interessiert sich denn für die Weltmeisterschaft? Aus ästhetischen Gründen, sehr gut. Gut, das sind schon deutlich weniger. Hand hoch, wer hat sich gefreut, dass Deutschland raus ist? Okay, ja, ich wusste, es ist meine Fusion. Okay, erstmal Weltmeisterschaft, kurz paar Fun Facts. Falls es jetzt zu low level ist, wir können das auch spezialisieren, aber erstmal so ein paar allgemeine Sachen. Die Weltmeisterschaft, also man sagt immer Weltmeisterschaft, aber konkret ist es eigentlich die FIFA-Weltmeisterschaft, FIFA-Weltmeisterschaft der Männer. Die FIFA-Weltmeisterschaft gibt es seit 1930, vorher war das so ein bisschen unterm Radar. Uruguay hat die erste Weltmeisterschaft ausgetragen, auch ganz gutes Beispiel dafür, dass Fußball nie unpolitisch war. Es gibt halt immer noch ein paar Leute, die diesem Mantra anhängen, Fußball ist Fußball und Politik ist Politik. Auch ein beliebter Song einer Nazi-Kombo, das ist natürlich völliger Bullshit. Also das fing bei der ersten Weltmeisterschaft 1930 mit Uruguay an. Uruguay hat die Weltmeisterschaft ausgerichtet, weil sie das 100-jährige Jubiläum der Staatsgründung hatten. Es war einfach kein Zufall, dass das dort stattgefunden hat. Die Weltmeisterschaft wird alle 4 Jahre vergeben, das wisst ihr, man muss sich dafür qualifizieren. Startete einst mit 13 Ländern, 16 Ländern, 24 Ländern, jetzt 48 Länder. Bei der nächsten Weltmeisterschaft werden es noch mal mehr Länder sein. Gibt ungefähr 200 FIFA-Mitgliedsländer, vielleicht noch ein paar mehr, die sich dafür bewerben, dass sie daran teilnehmen können. Und ja, also das ist schon einfach Teil des Problems. Also die Weltmeisterschaften sind immer sehr, sehr eurozentristisch, Europa und Südamerika, tatsächlich Asien und Afrika fällt da völlig runter. Die FIFA probiert jetzt so ein paar nette Gimmicks einzubauen, um es noch ein bisschen spannender zu machen, um es noch ein bisschen TV-gerechter vermarkten zu können. Das heißt, es werden immer mehr Länder. Ich habe das Gefühl, irgendwann wird es eine Weltmeisterschaft geben, wo jedes Land dabei ist. Also früher war es auch so, dass ein Land trägt die Weltmeisterschaft aus. Es gab das erste Mal einen Wechsel, als Südkorea und Japan zu zweit das ausgetragen haben, was auch so eine Appeasement-Nummer war, um das mal nach Asien zu geben. Da hat man es auch gleich an zwei Länder gegeben. Jetzt, ihr habt es vielleicht mitbekommen, die Entscheidung, wann ist das, 2026, wird es das erste Mal eine WM geben mit drei Ländern, USA, Kanada, Mexiko. Ich komme gleich zu dem Punkt, was an der FIFA zu kritisieren ist. Da könnte man eigentlich einen eigenen Wochenworkshop machen. Aber tatsächlich eins der Punkte, dass die FIFA halt unendlich politisiert ist. Vielleicht habt ihr das mitbekommen, dass Donald Trump gesagt hat, er hat sehr genau auf dem Schirm, wer dagegen stimmt, dass USA, Mexiko, Kanada die WM bekommen. So viel zu Fußball ist Fußball, Politik ist Politik. Das wird natürlich probiert, wenn ich einen Fernseher anmache, wenn ich beim Public Viewing bin, sehe ich Tore und dann jubelnde Menschen auf der Tribüne. Das sind dann Feel-Good-Bilder. Ich habe häufig nach dem Mainstream beurteilt, attraktive Frauen, die dann jubeln, die sich in die Arme fallen. Komischerweise sehe ich irgendwie nie Männer. So, wenn ich dann Männer jubeln sehe, dann haben die meistens irgendwas sehr Extravagantes oder haben einen extra großen Sombrero-Hut. Also die FIFA möchte gute und schöne Bilder präsentieren. Das schafft sie natürlich auch, weil die FIFA dafür zuständig ist, welche Bilder gezeigt werden. Die FIFA hat die Rechte über die TV-Bilder. Es ist ganz klar minutiös vertraglich auch geregelt, welche Bilder werden gezeigt, welche nicht. Also was halt zum Beispiel nicht gezeigt wird, wenn Pyro gezeigt werden würde. By the way, es gab noch keine Pyro jetzt in Russland, aber wenn es so wäre, dann würde die nicht gezeigt werden. Wenn es politische Plakate gäbe, würde das nicht gezeigt werden. Wenn es irgendwelche Boxereien auf der Tribüne gibt, würde das nicht gezeigt werden, was die FIFA möchte, dass ihr und wir, dass wir alle sehen, wie die hübschen Brasilianerinnen zusammen mit den lustigen Mexikanern jubeln. Das ist so das Bild und das wird halt probiert zu transportieren. Was kann man noch alles an der FIFA kritisieren? Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wo ich da anfangen soll. Die FIFA wird auch zuweilen gern als Mafia-ähnlicher Verein tituliert. Kann man jetzt als Stammtisch abtun. Aber ehrlich gesagt, alle Attribute, die ein Mafia-ähnlicher Verein abgibt, ist bei der FIFA ähnlich. Das fängt an mit einer unglaublichen Vetternwirtschaft. Das sieht man, dass dann derjenige, der Orga-Chef von der WM in Brasilien, der ist dann wiederum verwandt mit dem Brasilien-Chef vom Land. Das hat damit zu tun, also dass es wirklich familiäre Verflechtungen auch gibt. Also da wird sich nicht mehr bemüht, irgendwas zu verheimlichen oder irgendeine Briefkastenfirma. Also man kann relativ einfach hinschauen und sieht ganz genau, wer hängt mit wem zusammen und wer macht was warum. Also so ein Beispiel, der Chef von der Brasilien, vom Organisationskomitee, der hat dann auch die Ausschreibung für gewisse infrastrukturelle Vorhaben in Brasilien ausgegeben, hat über seinen Sohn eine Firma gegründet, hat diese Ausschreibung ohne Ausschreibung, also es war keine Ausschreibung, sondern hat diesen Vertrag ohne Ausschreibung an diesen Sohn gegeben, kann damit natürlich jeden Preis der Welt ansetzen, der natürlich deutlich höher ist als markthandelsüblich und ist einfach seine Kohle so. Also das sind wirklich so wahnwitzige Geschichten, die man sich nicht vorstellen kann. So. Das ist auch das Problem, die FIFA ist einfach riesengroß. Die FIFA ist überstaatlich. Also die FIFA hat nicht das Gefühl, dass sie sich an nationale Gesetze halten müsste. Man kann die FIFA vergleichen mit der UN, mit dem Unterschied, dass die FIFA einfach deutlich einflussreicher ist. Wenn man sich bewerben möchte für eine Weltmeisterschaft, muss man Verträge der FIFA unterzeichnen. Die FIFA möchte nicht, dass das irgendwie groß publik wird, weil das hat nichts mit den hübschen und mit den schönen Bildern zu tun. Aber da stehen dann Regeln drin. Wenn die Regeln nicht unterschrieben, wirst du keine Weltmeisterschaft, dich nicht mehr dafür bewerben können. Beispiel Steuerfreiheit. Es muss vertraglich festgelegt werden, dass alle Sponsoren, die zur FIFA dazugehören, und das sind halt eine ganze Menge, dass die ab dem Zeitpunkt des Zuschlages für die FIFA bis zur WM selbst, dass die keine Steuern zahlen. Das ist natürlich absoluter Wahnsinn. Man kann sich das vielleicht veranschaulichen in Südafrika. Südafrika hat Millionen, wir reden von Hunderten, Hunderten Millionen Verluste gemacht mit der Weltmeisterschaft. Für die FIFA war es eine Win-Win, weil sie hat gesagt, okay, guck mal hier, wir gehen auch nach Afrika, wir vergessen Afrika nicht. Es ist auch ein schönes Appeasement-Ding. Wiederum, Südafrika bleibt sitzen auf Hunderten Millionen von Schulden, die einfach die Steuerzahler und Steuerzahlerinnen zahlen. So. Also, was natürlich normal wäre, so. Also es wäre bei jedem Groß-Event normal, dass man einen fairen Deal findet, und natürlich will die FIFA verdienen, aber dass man einen fairen Deal findet und dass zumindest Steuern gezahlt werden. Aber die FIFA lässt sich festschreiben, wenn unsere Sponsoren Steuern zahlen müssen, so die 10 Jahre vorher, von dem Zeitpunkt der Ausschreibung, dann wird es da keine WM geben. So. Dann wird es nicht mal zu diesem Prozess kommen. Eigentlich muss ich gar nicht nachlesen, ich habe das alles im Kopf. Was ist denn der FIFA noch alles beschissen? Die FIFA ist ein Altmännerclub. Die FIFA, das denke ich mir jetzt nicht aus, und ich bin auch kein FIFA-Experte. Ich hab keine Bücher über die FIFA geschrieben, aber schaut euch einfach Bücher an, wenn das FIFA-Exekutivkomitee zusammengekommen ist. Ihr seht 70, 80 Männer auf dem Bild und keine Frauen. Also völliger Wahnsinn. Das ist so ein bisschen wie ein Backslash in die 50er Jahre, und selbst da hätte es ein paar Frauen auf dem Bild gegeben. Die FIFA ist unglaublich intransparent. Das heißt, ganz viel, was mit Sponsoring, was mit Geld zu tun hat, wird man nie erfahren. Das werden wir nicht erfahren. Das behält die FIFA für sich. Sie hat bestimmte Regeln über Weitergabe von Informationen. Das darf nicht gemacht werden. Und die FIFA hat halt eine krasse Monopolstellung. Also die FIFA hat keine Konkurrenz, dass man sagen kann, hier ist eine, nennen wir sie mal KIFA, so, und die KIFA macht eine andere WM mit cooleren, mit sozial verträglicheren Moves, sondern die FIFA ist alleine, und das nutzt sie halt gnadenlos aus. Das habe ich schon erzählt. Ein Punkt ist Steuermonopol. Und sie probiert natürlich mit allen, mit Klauen, mit Krallen ihre Sponsoren zu schützen. Es gibt beispielsweise eine Bannmeile um die Spielorte, wo nur die Sponsoren anwesend sein dürfen. Also das heißt, Werbung, wenn das jetzt Sponsoren sind aus dem Bereich Getränke, dann dürfen nur dort die Getränke verkauft werden. Das führt zu solchen skurrilen Situationen wie in der Ukraine. Gut, da war es jetzt eine EM, aber das ist dann die UEFA, also der Europäische Verband, ähnlich gelagert. Dass auf den offiziellen Fanfesten wohnen dann ich weiß nicht, wie der Sponsor hieß, der Biersponsor, aber es wurden nur die Biersponsoren supportet, und unterm Tisch wurden dann lokale Biere verkauft. So eine Situation schafft die FIFA, indem sie einfach verbietet, so, sie lässt es vertraglich nicht zu, dass andere lokale Unternehmer, Unternehmerinnen, Sponsoren ihre Sachen anbieten können. Die FIFA, also das ist vielleicht der kleinere Punkt, aber das ist der Punkt, wenn wir darüber reden, dass wir natürlich auch Fußballfans sind. Sie diktiert, wie hoch die Ticketpreise sind. Natürlich, die FIFA diktiert die TV-Anstoßzeiten. Das führt dann dazu, dass wenn eine WM in einem Land ist, wo man das Gefühl hat, okay, hier gehen wir es hin, damit sie einfach mal da ist, aber unser Kernpublikum sitzt in Europa, dass dann die Anstoßzeiten in Japan um 11 Uhr sind. So, wer möchte sich um 11 Uhr ein Fußballspiel anschauen, damit es aber in Deutschland, in England, in Frankreich, da, wo die meisten Fußballfans sitzen, dass es dort um 20 Uhr kommt. Die FIFA hat so viel Macht, dass sie natürlich auch ihre Macht zum Guten einsetzen könnte. Das macht sie nicht. Also sie setzt überhaupt nicht auf Nachhaltigkeit. Also eine Institution wie die FIFA könnte ganz locker sagen, wenn dieses Stadion hier gebaut wird, dann möchten wir, dass 30% der verarbeiteten Materialien nachhaltig sind. Die könnten irgendwie sagen, wir möchten, dass es faire Arbeitsbedingungen gibt. Das macht sie einfach nicht. So, da sind wir wieder bei den Punkten, alles ist halt miteinander verzahnt, dass die FIFA so extrem intransparent ist. Kein Mensch auf der Welt versteht, warum die FIFA die Weltmeisterschaft nach Katar gibt. Also völlig, völlig, völlig irre. Katar hat keine Fanbase, in Katar gibt es keinen, der sich für Fußball interessiert. In Katar gibt es eklatante Menschenrechtsverstöße, trotzdem geht dort die WM hin. So. Deshalb muss man auch nicht unter vorgehaltener Hand darüber reden, laufen da vielleicht ein paar Sachen schief oder ist da nicht alles cool, sondern das ist einfach klar, das ist einfach ein scheiß Drecksverein. Punkt. Ich habe mir als letzten Punkt aufgeschrieben bei Verbesserungen. Ich habe lange suchen müssen, ob sich irgendwas zum Guten wandelt. Ich habe mir aufgeschrieben, okay, Ethikkommission. Die FIFA hat jetzt eine Ethikkommission, das heißt, die FIFA möchte kontrollieren oder schauen, wie bestimmte Geldflüsse, die vielleicht ein bisschen sehr merkwürdig zustande gekommen sind, wie die zu erklären sind. okay, nice, ja, so ist ein Schritt in die richtige Richtung, ist dann wiederum nicht so ganz nice, wenn man überlegt, dass der Chef dieser Ethikkommission von der FIFA bezahlt wird. So, also natürlich werde ich nicht die Hand, die mich füttert, werde ich nicht abfressen oder abbeißen. So, genug zur FIFA. Ich glaube, wenn man sich Sachen anschauen möchte, die nicht so cool sind, müssen wir gar nicht so weit weggehen. Jetzt sind wir nämlich bei Deutschland. Für die, die später zugekommen sind, die schon ein bisschen länger bei der Fusion hier sind, Deutschland ist ausgeschieden aus der Weltmeisterschaft. Ich glaube, das ist mal ein Applaus wert. Ist ein schwieriges Thema. Also eigentlich ist es für mich persönlich ist es kein schwieriges Thema. Ich weiß, wie ich mich zu Deutschland allgemein positioniere und ich weiß, wie ich mich dazu positioniere, wenn Deutschland in der Weltmeisterschaft spielt. Aber ich glaube, wir alle, die hier sitzen, haben natürlich Freunde von uns, die das ein bisschen lockerer sehen. Dann kommen Argumente wie, ja, es ist doch nur Fußball oder also warum man immer Politik reintragen muss, das ist alles nicht so ganz ernst. Also ich glaube, man muss kein überzeugter AfDler sein, um Gründe für sich zu finden, warum man denn doch eigentlich so ein bisschen Spaß hat. Und wenn es für manche Leute ist, dass sie dieses Public Viewing genießen, dass sie dieses Gemeinschaftsgefühl haben. Wo ist das? Ja, ich finde es nicht. Ich kann auch so drüber reden. Wenn man tatsächlich, alle, wir reden nicht von den Leuten, die ein Problem mit Deutschland haben, so, da sind wir alle einer Meinung und wir reden auch nicht mit den Leuten, die das irgendwie geil finden, wenn Deutschland weiterkommt. Wir reden jetzt, mögen jetzt hier ein paar Leute im Publikum sein, die das vielleicht genauso sehen, die sagen, ich feuere die Mannschaft an und die Mannschaft ist ja auch bunter geworden und es haben sich auch Sachen zum Besseren verändert. Diese Leute spreche ich jetzt an. Es gibt genug Gründe, sich über einen Vorrunden auszufreuen. Wenn man die nicht selbst für sich findet und wenn man die nicht in der Nation an sich findet, dann versuche ich jetzt ein paar Beispiele, die man vielleicht im Kopf haben sollte, die im Kontext Deutschland, WM, deutsche Fans zu finden sind. Ich habe jetzt insgesamt, glaube ich, 5 Punkte. Ich fange mal an, Argentinien 1978. Diese WM war ein Skandal an sich. So. Die hätte dort nie hingehen dürfen. Es herrschte eine Militärjunta. 30.000 Menschen sind verschwunden oder sind umgekommen worden. Also es war der eigentliche Skandal, dass überhaupt die WM dort stattfindet. Ein Paul Breitner, damals Bayern-München-Spieler, damals ein Linker. So. Tatsächlich, es gibt berühmte Fotos, wie Paul Breitner unter diesem Che Guevara-Bild im Bett liegt. Er hat gesagt, er würde den Generälen nicht die Hand geben. Surprise, surprise, Paul Breitner ist auch nicht mit zur WM gefahren. Tatsächlich, es hätte an sich dort schon nicht stattfinden können, aber wir reden natürlich jetzt von Deutschland, von der Beziehung vom DFB. So, der DFB hat sich auf mehreren Ebenen komplett daneben genommen. Eine Geschichte, ein Berti Vogt, auch noch vielleicht bekannt, ist später mal in den 90er Jahren deutscher Trainer gewesen. Berti Vogt hat diesen Klassiker geprägt, der auch eine Menge über seinen Geisteszustand aussagt. Er hat gesagt, er weiß überhaupt nicht, warum nicht alle Leute aufregen. Er hätte auf der Straße keinen einzigen Gefolterten gesehen. So, O-Ton Berti Vogt. Andere Geschichte, der damalige DFB-Präsident Neuberger hat den NS-Oberst Rudel empfangen. Also wie wir alle wissen, war Argentinien zu der Zeit oder Südamerika überhaupt ein beliebtes Zufluchtsziel für Nazi-Schweine aller Art und davon halt auch nicht wenige in Argentinien. Und es war halt schon vorher klar, der Rudel hatte sich auch schon angekündigt, das hätte viele Möglichkeiten gegeben, genau diese Situation zu verhindern, dass er das WM-Lager der Deutschen besucht. Tatsächlich ist er gegen nichts unternommen worden, er hat es auch besucht, es gibt Fotos mit Handshake, es gibt Fotos, wie er halt mit der deutschen Entourage sich unterhält. Das an sich wäre heute so nicht mehr möglich, ist damals passiert. Was hat der DFB darauf gesagt, oder nicht konkret der DFB, sondern der DFB-Präsident? Er hat gesagt, er kann diese Kritik nicht verstehen, die aus Deutschland jetzt kommt, die wäre ja völlig übertrieben. Und es wäre, O-Ton, eine Beleidigung aller Soldaten. So, das muss man nicht auf der Zunge zergehen lassen. Also wir reden hier nicht von einem kleinen Wehrmachtssoldaten, und selbst das wäre völlig unangemessen, sondern wir reden von einem NS-Oberst, der die deutsche Nationalmannschaft in ihrem Camp empfangen hat. Genau, jetzt bin ich schon in der Neuzeit, das heißt Neuzeit ist 90er, man könnte einen eigenen Workshop machen zur WM 1990. 1990 ist nochmal eine ganz spezielle Geschichte, da ist Deutschland Weltmeister geworden, aber viele Ostdeutsche haben die erste Chance genutzt, reisen zu können, um auch mit nach Italien zu reisen. Gab viele hässliche Bilder, tatsächlich ist das nie groß thematisiert worden. Es ist alles untergegangen in einem großen Jubelsturm. Es gibt diese Bilder, wie Franz Beckenbauer Gedanken verloren, alleine auf dem Platz läuft. Darüber redet man. Man redet nicht darüber, dass es so die erste Möglichkeit war, auch für ostdeutsche Nazis, für ostdeutsche Hools, ihren westdeutschen Freunden, das muss ich jetzt auch nicht gendern, beizustehen. Was mich damals persönlich, ich bin jetzt von 1990 weg, 1996, das war einfach nur ein Länderspiel, das war 1996, das war nicht mal eine WM, was mich persönlich sehr gecatcht hat, auf negative Art und Weise, war ein Länderspiel in Polen. Es war auch klar, dass das Hools und Nazis speziell aus dem nordostdeutschen Raum hinfahren. Das war auch klar, dass eine Menge BFCer, Unioner, also war einfach nicht weit weg, hinfahren. Es war klar, dass es Stress geben wird, aber es waren natürlich keine unpolitischen Wilds, sondern das, was von diesem Tag in Erinnerung bleibt, ist, dass nachdem sich geboxt wurde auf den Rängen, dass ein großes Banner aufgehangen wurde oder zumindest in die Kamera wirksam gehalten, wir grüßen die Schindler-Juden. So, ich kann dazu nichts mehr sagen. Ich weiß nur noch, wie ich sitze heute hier, aber wie das damals, also ich habe das damals schon, also es ist halt so ein Tabubruch, der nochmal überboten werden muss. Für Leute, die irgendwie Jura studieren, vielleicht kleiner Funfact, es gab danach lange Diskussionen, wie das strafrechtlich in Deutschland behandelt werden muss, weil das Zeigen verfassungsfeindlicher Symbole gilt nur für Deutschland. Es wurden dann aber zwei Typen ausfindig gemacht, Union-Fans, falls es jemand interessiert, die dafür belangt wurden, und es war ein Präzedenzfall, weil sie es ja im Ausland gezeigt haben, und dann gab es so Spitzfindigkeiten, ob dann auch die Medienanstalten, ob das ZDF sich auch schuldig gemacht hat, weil sie es hätten ja übertragen. Andere Geschichte, Lens 1998, es geht um Daniel Nivelle. Daniel Nivelle war ein Polizist, der kaputtgetreten wurde. Man muss kein Bullenliebhaber sein, darum geht es auch nicht, um zu merken, dass da einfach eine völlig fieche Herangehensweise war. Da hat Deutschland gegen Jugoslawien gespielt, die hießen tatsächlich noch Jugoslawien. Das war den ganzen Tag schon eine gereizte Stimmung, es gab viel zu wenig Tickets in der Stadt, es war heiß, die Leute haben sich ordentlich einen reingestellt, aber das ist alles keine Erklärung so. Das ist bis hierhin so normal für so ein Event solcher großen Größenordnung. Es hatten sich eine Menge Hools angekündigt, weil es so in der Nähe vom südwestdeutschen Raum waren, vor allem halt Hools von Saarbrücken, von Kaiserslautern, von Karlsruhe. Und die hatten auch eine Verabredung mit ihren Pendants auf serbischer Seite, aber die serbische Seite ist an der Grenze hängen geblieben. Das heißt, man war so ein bisschen gefrustet, man hatte kein Ticket, man kam nicht ins Stadion. Und nach dem Spiel hat sich das dann einfach entladen. Wir reden jetzt nicht darüber, was wir oder wie wir Hooliganismus beurteilen oder wie moralisch, ethisch das schwierig ist. Wir reden darüber, wenn Leute ihre Menschlichkeit verlieren. Und das war genau so eine Geschichte. Es gab eine Gruppe von 40 Hools, die kamen aber aus dem norddeutschen Raum. Ich glaube, so Hannover waren ein paar dabei und auch, ich glaube, sogar Braunschweig. Die haben drei Streifenbullen in der Seitengasse gesehen. Da ging es gar nicht mehr darum, irgendwie durchzubrechen. Oder man könnte es irgendwie noch rational erklären, wenn man sagen würde, die wollen durchbrechen, weil sie ohne Tickets in Stadion wollen. Aber wir reden ja davon, das war einfach nach dem Spiel. So, da ging es um nichts mehr. Da wollte man halt ein bisschen Action haben. Man hat diese drei Gendarmerie-Bullen gesehen. Auch so völlig harmlos, alte Bullen, die da einfach nur standen. Zwei konnten wegrennen, Daniel Nivelle konnte nicht wegrennen. Ist später davon gesprochen worden, dass es halt nicht kein Zusammentreten war, sondern eine Stampferei. Das hat alles 2 Minuten gedauert, also eigentlich relativ kurzer Zeitraum. Aber ja, Daniel Nivelle hat 2 Wochen um sein Leben gekämpft, ist jetzt schwerstbehindert, irreparable Schäden, ist blind auf einem Auge. Das haben deutsche Fans geschafft. Wie sieht es denn eigentlich heute aus? Heute ist das so, die Nationalmannschaft hat extrem an Interesse verloren, das heißt so Kategorie B und C, also die Erlebnisorientierten und die tatsächlich einfach an Action interessiert sind, fühlen sich vom, von der Kommerzialisierung der Nationalmannschaft genervt. Das ist übrigens auch ein Merkmal, das geht auch vielen anderen Leuten so, wenn man sich dafür interessiert. Das heißt, ja, es gibt ganz billige Choreografien, die aber nicht von den Fans selbst gemacht werden, sondern vom Fanclub Nationalmannschaft. Fanclub Nationalmannschaft powered by Coca-Cola. Das heißt, es ist einfach diese Kommerzialisierung, es ist immer weiter übertrieben worden. Und man hat aber auch, und dann kommt der Rechte, der Nazi-Fußballfan noch rein, man hat einfach auch sein Interesse verloren, weil einfach zu viele Leute dabei sind, die nicht mehr klassisch weiß sind. So, also man ist in so einem Zwiespalt, soll ich jetzt jubeln, wenn Gerald Asamoah ein Tor schießt? Ja, eigentlich geil, so Deutschland, irgendwie eigentlich auch nicht geil, so, weil hier, guck mal, schwarz passt nicht. Tatsächlich, es gibt zurückgehende Zuschauerzahlen bei Länderspielen und ja, also es ist eigentlich ein Trend, den ich ganz nett finde, der setzt sich fort. Unterschied, und das ist eine Ausnahme, wenn man in Osteuropa spielt. Wenn man in Osteuropa spielt, das heißt in Prag, in Warschau, in Budapest, dann sind das immer noch so größere Happenings, wo viele hundert rechte Hools hinfahren. Das ist dann immer so eine Melange aus Dynamo Dresden, aus Chemnitz, aus Lok Leipzig, aus Zwickau. Da hat man dann auch alle Feindseligkeiten oder allen Stress miteinander vergessen. Da hat man dann einfach für sich ein Happening. Das ist dann aber auch gar nicht gekoppelt so an das Spielergebnis oder auch nicht gekoppelt an Deutschland an sich, sondern es ist dann eher wie so ein Klassentreffen. Ihr erinnert euch vielleicht, gab Bilder aus Prag von nicht allzu langer Zeit, da gab es ein Länderspiel, da kam nach dem Sieg, also ihr kennt vielleicht dieses Staccato-Sieg, so, und es ist zum Glück, es gibt nicht mehr, dass danach noch Heil gerufen wird. In Prag gab es wurde das zurückgeholt. Es wurden tatsächlich so die alten, schlechten Gassenhauer rausgeholt. Nicht Gassenhauer, Nazi-Scheiße. Evergreens, die gerne gesungen werden. Wir sind wieder einmarschiert. Hurra, hurra, die Deutschen, die sind da. Wir sind in Polen eingezogen, um die Juden zu versohlen. Zick, zack, Zigeunerpack. Deutschland, Deutschland über alles. Das Mexiko-Lied von den Onkels, tatsächlich auch für mich total interessant, das hält sich wie so ein Klassiker. Falls jemand im Publikum sitzt und mir erklären kann, warum das so ist, ich würde es sehr, sehr gerne wissen. Das Mexiko-Lied der Onkels ist 1986 zur WM in Mexiko entstanden. Hier Senoritas im Arm, Tequila lauwarm, vom Durchfall geplagt und vom Fliegen gejagt, im Land der Kakteen, du wirst sehen, werden wir wieder Weltmeister sein. Tatsächlich ohne Bezug zu Mexiko wird es heute immer noch gern gesungen. Also es ist eigentlich so ein Erkennungssymbol. Ich wüsste, wenn ich, ich würde in 1000 Jahren nicht zum Spiel der Nationalmannschaft gehen, aber wenn ich irgendwo ankomme am Bahnhof und dieses Lied höre, dann weiß ich halt genau, welche Leute ich vor mir habe. Und auch Klassiker, ein Staccato, Deutschland-Hooligans. Das ist der aktuelle Stand. Soweit ich weiß, ist es auch in Russland bisher ruhig geblieben, aber das bezieht sich jetzt nicht nur auf die deutschen Fans, sondern es ist generell ruhig geblieben, das wäre wieder ein Thema für sich, hat damit zu tun, dass die russischen Behörden, die russischen Bullen ihren einheimischen Hools klar gemacht haben, haltet die Füße still, so, wir lassen euch sonst in Ruhe, ihr könnt eurem Sport nachgehen, aber wenn ihr hier irgendwelche Touristen anfasst, wenn das irgendwie in die Presse geht, dann habt ihr richtig Stress. So, das ist ein Grund, warum die russische Seite sich zurückhält, warum die sonst Bock auf Action haben, was normalerweise irgendwie so England wäre, Deutschland, in Ansätzen auch die Niederlande, das sind, glaube ich, mannigfaltige Gründe. Das ist einfach, Russland ist ein bisschen teurer, Russland, du brauchst, obwohl du jetzt kein Visum brauchst, du kannst ja diese Fan-ID, das heißt, du kaufst dir ein Ticket, dann kriegst du die Fan-ID und kannst ohne Visum reisen. Trotzdem ist es komplizierter, viele Leute haben Angst vor den russischen Bullen, keiner hat Bock aus seiner Sicht gesehen, einer kleinen Boxerei, dann auf einmal ein halbes Jahr in Russland zu bleiben. Das ist der Grund, warum es gerade ruhig ist. Plus, was ich vorher gesagt habe, aus deutscher Sicht, das Interesse ist gesunken an der deutschen Nationalmannschaft. So, das war ein Kurzabriss, etwas zur WM, etwas zur FIFA, etwas zu Deutschland. Können wir gleich noch mehr darüber reden. Ihr müsst sagen, was euch interessiert. Ich habe auch Fragen an euch. Vielleicht noch kurz zu uns. Wir sind Gesellschaftsspiele. Wir sind ungefähr 100 Mitglieder. Die meisten von uns interessieren sich für Fußball, ist aber gar nicht zwangsläufig notwendig. Wir kommen von verschiedenen Vereinen und wir haben einfach Bock auf einen anderen Fußball. Also wir haben halt keinen Bock auf homophobe Scheiße, wir haben keinen Bock auf Mega-Aso-Verhalten im Zug. Und es gibt einfach so viele Themen, die uns interessieren, die mit Gesellschaft und Fußball zu tun haben. So, unsere erste Veranstaltung war die Rolle der türkischen Fußballfans bei den Gezi-Protesten, Rassismus im russischen Fußball. Wir haben ja heute im Auto drüber gesprochen, lass uns doch mal irgendwas machen zu Fußball in Nordirland, wie das connected ist mit Religiosität. Also es gibt einfach ganz viele Themen, die uns selbst interessiert. Wir wollten eine Struktur schaffen, wo wir so eine Veranstaltung selbst durchführen können. Darüber hinaus machen wir viele Veranstaltungen mit Geflüchteten. Ein Projekt war beispielsweise Big Fan. Big steht für Bundesliga Integration Gesellschaft. Wir hatten das Gefühl, einfach jetzt nur jemand, und das war so auf dem Peak von einer Flüchtlings-, ich will nicht sagen Welle, von einer Migrationsbewegung, da war es relativ populär, Leute aus einem Heim zu holen, mit denen zum Fußball zu gehen und den wieder dort abzustellen. Wir hatten das Gefühl, es ist ein bisschen wenig so. Jemand, der aus Syrien und Afghanistan kommt, der jetzt in Deutschland ist, für den ist irgendwie alles neu. Wie können wir mit unseren beschränkten Möglichkeiten vermitteln, mit unserer Liebe zum Fußball, wie hier das Leben ist? Natürlich gibt es nicht das Leben, aber wir versuchen es halt mit Fußball. So. Das heißt, wir sind nach Hamburg gefahren und haben nicht nur eine Stadionführung beim FC St. Pauli gemacht, sondern auch eine Stadtteilführung. So. Wir waren beim FC Lampedusa, Geflüchtetenfußball. Wir haben uns Blindenfußball angeschaut. Und ja, genau, ich habe jetzt gerade gesehen, 10 Minuten nur noch, das war gar nicht so geplant, deshalb beeile ich mich. Wir organisieren jetzt auch gerade ein Kulturprogramm zur Weltmeisterschaft. Wir hatten halt, also wir selbst gucken halt, die meisten bei uns, die gucken halt nicht WM-Spiele, weil sie das nicht interessiert oder Deutschland halt schon mal gar nicht. Aber wir dachten, okay, viele andere machen das und die Leute können wir dort jetzt abholen, wo sie sind. Und das heißt, Public Viewing gibt es später und vorher machen wir eine Veranstaltung zu Arbeitsbedingungen in der Sportartikelindustrie. Wir machen was zu Rassismus, wir machen was zu, was haben wir noch? Empowerment. Wir wollten halt auch schauen, was ist mit Fußballfans gegen Homophobie. Also wie kann Fußball auch seine gute Seite hervorkehren? Wir müssen ja nicht nur über die negativen Sachen reden. Wir haben eine Veranstaltung zu Korruption gemacht, aber zwischendurch auch eine Lesebühne. Also es ist sehr bunt gemischt. Das ist das Schöne, wenn man so einen Verein hat. Wir machen genau das Programm, worauf wir selbst Bock haben. Dazu einen ganz kurzen Film, damit ihr so eine Vorstellung habt, wie das aussieht. Mit einem direkten Musikeck von der Fusion morgen 16 Uhr. Mal gucken, wer die Band erkennt.
Du rennst im Trend nach und rappst jetzt deine Parts mit Gefühl. Sie sagen, ich bin kühl, doch ist Fremdscham nicht auch eine Art von Mitgefühl? Keep it real, Gesetzestreue ist nicht real. Ich such die Nähe all derer, von denen du dich distanzierst. Ich distanziere mich vom Distanzieren. Grüß alle Sprüher-Crews, Büro-Idioten und Riot-Kids von mir. Alle Aussortierten, von Kopfs markierten, Observierten, von Springer denunzierten, Abgeführten. Ich hab euch lieb, schreib euch Raps für die, machen euch Beats. Wollen euch Beine, Ride daheim, Peace, das sagt fuck der Police. Warum sag ich das in fast jedem Absatz, den ich schrieb? Weil es immer noch dich gibt, der die Bastarde grüßt. Jeder hat so sein Thema und dies ist meines. Dann noch wie cool Big L's Album und wie wack deins ist. Ich hör deinen Scheiß nicht, ich hab ne Jogginghose und Huthänger an und nehme 4 Gramm Koks, um mich zu entspannen wie Super Hans. Die Welt ist doch schön, aus gewissen Perspektiven wirklich obszön. Doch habe Ideale, niemals sein wie hier gerade und niemals mit den Cops klönen. Ich mach den Mob grün und höre dich, oh Gott, stöhnen. Glaub mir, was ich sage, wenn ich sage, was ich glaube. Wir lassen Typen, die nach vorn ausgehen, aussehen, draufgehen und nicht ausreden. Du verlierst niemals den Zaster aus dem Auge, doch du bist dabei so cool wie Kids mit Pflaster auf dem Auge.
Genau, das war unser kurzer Clip. In Anbetracht der davonlaufenden Zeit würde ich sagen, wir beenden das hier, also hier zumindest den monologischen Part. Ich würde gerne wissen, wie ihr das seht, ist das völlig übertrieben? Kann man nicht auch ein bisschen entspannt für Deutschland sein oder sollte man einfach Fußball generell in die Tonne drücken? Ich möchte mit euch reden, wir möchten mit euch reden. Wir bedanken uns, dass ihr zugehört habt. Ich möchte mich ganz normal auch bedanken für den Vortrag, der vorher da war, NSU-Komplex. Ich saß hinten im Backstage und habe gedacht, als ich das gehört habe, okay, wir reden jetzt über scheiß Fußball, das ist wirklich wichtig. Ja, danke euch und eine gute Fusion noch.
Rico, Micho, erstmal danke. Ich habe mich hier mit dem Mikro bewaffnet. Wenn ihr Fragen habt, Hände hoch, ich komme rüber und dann könnt ihr die beiden fragen. Wer hat was? Da vorne, na wohl, das Eis ist gebrochen, ich komme rüber.
Hi. Am Anfang, als du meintest, dass die FIFA so jede Art von so politischen Bildern und ne, immer die Frauen, die sich freuen und ich habe ein Spiel irgendwie, ich glaube, das erste Iran-Spiel jetzt irgendwie bei der WM gesehen, und da hatte ich irgendwie den Eindruck, dass sowohl in der Vorberichterstattung als auch irgendwie bei den Bildern, die da gesendet wurden, das Thema, was im Iran gerade so ziemlich präsent ist, mit Frauen Zutritt zum Stadion, dass das von Seiten der FIFA ziemlich fokussiert wurde, so im Rahmen von der Übertragung. Vielleicht kannst du da kannst sagen, was warum oder deiner.
Also sehr guter Punkt. Tatsächlich in diesem Fall war es im Interesse der FIFA, diese Bilder zu zeigen, auf denen stand, als Hintergrund, im Iran dürfen Frauen nicht zum Fußball gehen, also völlig, völlig mittelalterlich. Es gibt Bewegungen, es gibt Gruppen, es gibt Akteure, die dagegen ankämpfen. Die nutzen natürlich die WM als Bühne. Das ist etwas, was der FIFA wiederum sehr gut ins Konzept passt. Weil natürlich, die FIFA ist kacke, aber die ist jetzt auch nicht so mittelalterlich. Also das ist einfach, da kann die ohne Probleme dafür sein. So. Und deshalb wird sie so eine Fotos, so eine Bilder, so eine Plakate, wird sie auch zulassen. Jetzt hast du aber ein Plakat, wo draufsteht, wo sind die letzten Boni der FIFA-Exekutiv-Menschen hin? So, und dann wirst du die nicht sehen. Hast du irgendwelche Plakate, wo draufsteht, was ist mit der Rentenreform in Russland, wirst du die nicht sehen. So, also das ist etwas, das mag die FIFA, und deshalb, das unterstützt sie.
Warte, ich komme nochmal rüber zu dir.
Also, es ist ganz banale Gründe und jetzt nicht im Rahmen von irgendwie der USA, also so, sag ich mal, noch eine andere Ebene, die jetzt irgendwelche außenpolitischen Interessen oder irgendwie verschiedenste Interessen, die damit in sowas auch mit reinspielen.
Also, das ist eine persönliche Meinung. Ich weiß es am Ende auch nicht. Ich glaube, wenn die FIFA Themen hat, die so gesellschaftlich akzeptiert und wichtig sind, dann zeigt die FIFA das auch gern. Also hätten da auch drei Kinder ein Schild gehabt, wir sind gegen Walfang, so, dann wird das auch gezeigt. So. Aber es hat natürlich ein schnelles Ende.
Bisschen Zeit haben wir noch, wenn sich noch einer traut. Hände hoch. Jawohl.
Im Umfeld von den Spielen gibt es ja auch immer eine recht breite öffentliche Berichterstattung über die Spiele oder auch über die Austragungsorte, die Länder. Und ich habe es in eurem Programm gerade gesehen, da gibt es natürlich dann auch sehr viele Stereotype, die dabei reproduziert werden, besonders jetzt in Russland. Mir ist jetzt noch ein Beitrag im Kopf geblieben, ich weiß nicht mehr, irgendein Deutschlandspiel in irgendeinem Ort, den ich nicht mehr benennen kann, war mit einem Bericht über Oppositionelle zum Beispiel in diesem Ort, wie die dort arbeiten, wer deren Situation ist. Wie schätzt ihr das insgesamt ein? Also jetzt nicht nur öffentlich-rechtliche Rundfunk, sondern auch private oder Zeitungen. Wie wird die WM oder wie wird auch die FIFA öffentlich reflektiert? Seht ihr da Ansätze durchaus, die nützlich sind, oder bleibt es dann doch eher meistens eher flach? Und wie hat sich das auch so über die letzten Jahre mitentwickelt?
Okay, das sind eine Menge Fragen. Ich glaube, die Frage müsste man auf verschiedenen Ebenen beantworten. Also tatsächlich, es gab in Deutschland, speziell in Deutschland, relativ viel Lobbyarbeit von Reporter ohne Grenzen. Die haben auch das DFB-Team besucht. Also bei allen Mistkübeln, die man über den DFB auskippt, ich glaube, das wäre vor 20 Jahren so nicht gewesen. Das heißt, die haben sich zumindest briefen lassen, was davon jetzt irgendwie hängen geblieben ist oder welche Aktionen daraus gefolgert wären, so, gar keine, das ist eine andere Frage. Aber zumindest wurde das schon thematisiert. Mein persönlicher Eindruck war, ab dem Zeitpunkt, WM geht los, hat es keinen mehr interessiert. Und ich habe jetzt, ich glaube vorgestern, so einen Beitrag gesehen in der Tagesschau, wo es irgendwie hieß, oder so ein Meinungsbeitrag, eine Kolumne, okay, Deutschland ist ausgeschieden, man könnte sich jetzt wieder mehr um die sozialen Themen drumherum kümmern, frage ich mich natürlich, okay, warum erst jetzt so? Also was sagt das über euer Selbstverständnis aus? Also ihr als Medienanstalt, der ich vertrauen möchte, von der ich auch erwarte, dass ihr auch die kritischen Themen anpackt, fand ich persönlich sehr dünne, so, da kam halt überhaupt gar nichts. Wenn was kommt, dann sind das immer Spartenveranstaltungen. Also Leute, jetzt sind sie in einem, okay, jetzt vielleicht nicht mehr, weil halt die Krauts raus sind so, aber vorher wollen die Leute einfach feiern, die wollen Spaß haben, und das ist wir wissen das selbst am besten, mit einem unglaublichen Aufwand verbunden, während einer WM gesellschaftspolitische Themen zu platzieren. Das kannst du vorher machen, das kannst du nachher machen, während der WM, so, da wollen Leute eigentlich jubeln.
Genau, ich würde auch noch ganz kurz auf deine Frage reagieren, damit ich auch mal einen Redebeitrag habe hier vorne. Ne? Das WM-Kulturprogramm, was wir da aufgebaut haben, das geht ein bisschen genau in diese Richtung. Ne? Wir haben versucht, so einen Spagat zu machen zwischen, wie schafft man das, eine Russland-Kritik vernünftig zu formulieren, und einem Nicht-Aufspringen auf so einem Russland-Bashing-Zug, der irgendwie die ganze Zeit durch die Gegend gefahren wird, weil das im Sinne der WM nicht so richtig Sinn gemacht hat. Ne? Und deswegen haben wir ganz speziell versucht, uns mit Klischees über Russland, aber auch mit struktureller Kritik irgendwie auseinanderzusetzen, mit VertreterInnen aus Russland selber, aber auch VertreterInnen in Deutschland sozusagen, und haben versucht, das Thema so verschiedentlich zu beleuchten. Ne? Da wir alle nicht in Russland leben, ist es für uns wahrscheinlich unglaublich schwer, das wirklich vernünftig zu beurteilen. Und ähnlich verhält sich das auch mit dem Thema Iran, mit der Frage davor. Ja? Also wir hatten uns mit einer NGO auf einer Veranstaltung ausgetauscht in dem Programm, die selber ehemals ein Spiel zwischen der iranischen Frauennationalmannschaft und einer Berliner Mannschaft organisiert hat und rund um dieses Spiel ein Camp organisiert hat, wo sich sozusagen Frauennationalmannschaften aus der ganzen Welt treffen können und in so einem Safe Hub miteinander sich auch austauschen können. Also was einfach ein bisschen weiter geht, als einfach nur ein Bild zu transportieren oder eine Message oder einen netten Bericht zu zeigen, sondern irgendwie zu versuchen, auf so eine individuelle Ebene zu kommen. Ich glaube, das war so, ja, der Gedanke, über den wir auch zusammengekommen sind bei dem Programm.
So, haben wir noch was? Ich sehe nichts mehr. Ja, dann machen wir hier dicht. Schreibt auf, warte da hinten. So viel Zeit nehmen wir uns. Das muss sein.
Hi, servus. Erstmal danke für den Vortrag. Mich interessiert so ein bisschen, also jetzt, ich gehöre wahrscheinlich zu einer der wenigen, der jetzt bei dem Turnier auch quasi für Deutschland war. Ihr könnt auch alle buhen, ist okay. bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich vor dem Turnier mir gesagt habe, okay, wir sind uns alle einig, okay, man kann Sport und Politik nicht trennen, aber ich mache das, wenn ich jetzt so ein Spiel mal gucke, 90 Minuten, dann interessiert mich das auch, wie der Kollege vorher gesagt hat, aus ästhetischen Gründen, heißt, welche Mannschaft spielt den schönsten oder besten Fußball, und wir wissen ja auch, dass bei so einem Turnier sich ja, es ist ja eine Abgrenzung, also es sind Nationalstaaten, die gegeneinander spielen, und in der Bundesliga zum Beispiel hat man das ja auch so, dass dann einzelne Vereine gegeneinander spielen. Also du hast ständig diese Abgrenzung bei einer Weltmeisterschaft auf nationaler, globaler Ebene und bei der Bundesliga halt dann auf regionaler oder Ebene. Ich wollte einfach euch fragen, oder wie ihr dazu steht, oder weil man kann ja quasi auch einfach nur den Fußball gut finden, den ein Team spielt, und deswegen ein Team supporten. Ja, so Emotionalität gehört es ja dazu, sich auch zu positionieren. Mir macht es keinen Spaß, ein Spiel zu gucken, wenn es mir egal ist, wer da gewinnt.
Okay, ganz kurz. Also erstmal vielen Dank für die Wortmeldung und auch mutig, also in einem Umfeld, wo alle gegen Deutschland sind, zu sagen, dass man Bock auf Deutschland hat, ist erstmal Chapeau. Klatschen müssen wir, glaube ich, trotzdem nicht. Ich akzeptiere deine Meinung, und das ist auch völlig okay. Ich höre das häufiger. Für mich persönlich ist das schwer, das zu trennen. Für mich, ich kann nicht fundamental Kritik an Deutschland oder an den Institutionen oder an den deutschen Auswüchsen üben und dann sagen, die spielen aber so schön.
Ja, also ich kann da nur aus Perspektive eines eingefleischten Hansa-Fans reagieren, weiß ich nicht, das fällt auch nicht immer leicht, und genau da kommt man auch in dieses Problem. Problem bei Hansa ist, meistens ist das Spiel noch nicht mal schön, ja, das heißt, es ist schon schwer, da noch die positiven Ebenen zu finden. Nichtsdestotrotz freue ich mich über jedes Spiel gegen Cottbus, ja, in dem man dann irgendwie auch mal mitfiebern kann, ohne den attraktiven Fußball zu mögen. Ich glaube, das ist wirklich eine emotionale, individuelle Entscheidung, ne? Und man will keinem vorgeben, wie er zu denken oder was er zu mögen hat oder sowas, sondern eigentlich mehr so ein bisschen die Gedanken zu öffnen, irgendwie was mitzunehmen auch und selber mal drüber nachzudenken. Das ist.
So, wir haben die 45 Minuten voll. Ich muss jetzt hier abpfeifen.
Das Spiel ist aus.
Rico, Micho, vielen, vielen Dank. Das nochmal euer Applaus.